There is no wrong way. There's only the right way. Der Podcast für Autorinnen und solche, die es werden wollen. Mit Lisa Keskin und Monika Lexer.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 des The Right Way Podcasts. Heute geht es um Sprache und um Missverständnisse. Und um dieses seltsame Gefühl, wenn man glaubt, man redet eh ganz normal. Und das Gegenüber schaut dann an, als wäre man ein Alien oder hätte man was Urkomisches gesagt.
Oder was Österreichisches.
Oder beides gleichzeitig. Also willkommen zu einer Folge, in der wir ein bisschen über Sprache reden und sehr viel darüber, was zwischen den Zeilen passiert. Wir reden darüber, warum Worte manchmal verbinden und manchmal trennen. Und wir erzählen euch, wieso das beim Schreiben eine größere Rolle spielt, als man vielleicht denken könnte.
Und außerdem klären wir ganz nebenbei, ob es das Cola oder die Cola heißt.
Als ob das eine Frage wäre. Okay, und warum es einen Unterschied macht, für wen man schreibt. Und warum Texte manchmal ihren Charme verlieren, wenn man sie zu sehr glatt bügelt.
Also lehn dich zurück, mach's dir gemütlich. Egal, ob du zuhörst, während du unterwegs bist, schreibst oder einfach nur so tust, als würdest du zuhören.
Also nein, das ist keine Option. Zugehört wird gefälligst. Okay, das nur so nebenbei, sag einmal, Moni, hast du eigentlich gewusst, dass es ein Wort gibt, das auf der ganzen Welt verstanden wird?
Wenn du mir jetzt mit Liebe kommst, bin ich weg.
Seit wann? Nein, viel besser. Das Wort ist cool.
Ja, natürlich ist es cool. Das Wort ist ja auch cool. Aber echt so überall, wirklich überall?
Ja, aber so wirklich überall. Egal, ob du in Wien bist, in Hamburg, in Zürich oder irgendwo, wo ich schon beim Bestellen rote Ohren kriege, in Timbuktu, in Yangon oder am Südpol. Cool funktioniert immer, nicht nur auf Deutsch.
Was eigentlich ein bisschen absurd ist, weil normalerweise verstehen wir uns ja innerhalb von 50 Kilometern schon nicht.
Ja, absolut. Allein schon zwischen deutschen und österreichischen Deutsch, von den Schweizer reden wir erst gar nicht. Aber ja, sagst du jetzt das Cola oder die Cola?
Das Cola. Die Cola ist ein Scheidungsgrund.
Sehr gut. Glück gehabt. Die oder das E-Mail?
Das E-Mail.
Ich hoffe, das ist kein Scheidungsgrund. Was? Du sagst das E-Mail?
Nee.
Du sagst die E-Mail.
Ich sag das E-Mail.
Okay, dann haben wir keinen Scheidungsgrund. Umso besser. Na, Blödsinn, bei mir ist es die E-Mail.
Okay, also manchmal ist die sprachliche Verwirrung schon in uns drinnen. Wie ihr merkt, also tatsächlich gebe ich zu, dass ich hin und wieder auch die E-Mail schreibe. Das liegt an meinem Vorleben in einem Unternehmen mit einer großen deutschen Niederlassung, aber dazu kommen wir später eh noch.
Aber ich finde, die Mail ist absolut super. Das Mailchen komisch.
Das Mail.
Sagst du Tomate oder Paradies?
Okay, da muss ich mich jetzt genieren, da bin ich bundesdeutsch-deutsch unterwegs. Tomate.
Ja, ich eh auch. Mit schlechtem Gewissen, weil es eben eigentlich Paradies heißt bei uns. Aber meine Vorfahren haben ja auch noch Ananas zu den Erdbeeren gesagt. Und Brausen zum Duschen, das sagt übrigens meine Mama heute noch.
Meine Mama auch und meine Oma hat auch Ananas zu den Erdbeeren gesagt und mich hat das als Kind total verwirrt, weil sie gesagt hat, du willst Ananas und dann hat es mir Erdbeeren hingestellt, aber bitte. Meine Oma hat allerdings auch ganz, ganz lustige Wörter gehabt, die ich nur von ihr gehört habe, so wie Augänzen. Das ist, wenn man eine Speise, zum Beispiel einen Kuchen, eine Torte, anfängt, also schon ein Stück runterschneidet oder etwas davon weg isst. Und das Wort hat mich auch immer total verwirrt, weil ich eigentlich immer an Ergänzen gedacht habe, was ja was dazu tun ist und nicht was wegnehmen. Aber da sieht man halt, es gibt in Wahrheit allein schon in Österreich ganz, ganz viele Unterschiede. Und ja, allein was ich von dir jetzt an Wörtern gelernt habe in den letzten Jahren, und da rede ich noch gar nicht vom Steirischen, sondern rein von den Altwiener Ausdrücken.
Ja, nein, da habe ich auch einen guten Lehrmeister gehabt. Da gibt es zum Beispiel Anhirseln. Für Anmalen.
Habe ich noch nie in meinem Leben vorher gehört, aber ist okay.
Ich finde ziemlich cool, aber also anhirseln kann was. Und eine ehemalige Zimmerkollegin in meiner HTL-Zeit hat immer gesagt, sie geht auf eine Tanzerei. Also sie geht tanzen und unterisch, also drunter. Und trotzdem behaupten wir immer, wir reden dieselbe Sprache.
Ich glaube, unterisch hat meine Oma auch gesagt, das kannst du unterisch eingeben.
Genau.
Ja. Also, weil du sagst, wir sprechen dieselbe Sprache, dann tun wir eben nicht. Das stimmt einfach nicht. Eigentlich trennt uns nichts mehr als die gemeinsame Sprache. Und das ist ja schon ein individuelles Problem. Also selbst wenn ich mit jemandem spreche, der ungefähr mein Alter hat, in Wien aufgewachsen ist, ungefähr in der gleichen sozialen Schicht, wird es trotzdem Unterschiede geben und wir werden trotzdem aneinander vorbeireden.
Ja, absolut. Und dann kommen aber noch andere Länder dazu, andere Sprachen, andere Kulturen und die reden nur immer von Deutsch. Und dann ist plötzlich Zeit nicht mehr Zeit.
Ja, Zeit ist ja auch relativ.
Ja, und abhängig davon, wo man herkommt. Zumindest, wenn man in Schubladen denkt, was wir jetzt einfach einmal kurz tun. Also meine Schweizer Kunden und Kundinnen sind überpünktlich. Die sind schon da, bevor wir den Termin überhaupt fixiert haben.
Dafür sind die Kunden und Kundinnen und Kollegen und Kolleginnen aus den südlichen Ländern eher spät dran. Also zumindest, wenn es nach unseren Maßstäben geht. Aber es ist vielleicht sogar gesund, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die stressen sich weniger.
Ja, aber nochmal zurück zur Sprache, da sollten wir ja irgendwie wieder hin. Es gibt da diese Gestaltwandlerinnen, die Kamele und so unter den Sprechenden, so wie die Frau da neben mir. Stellt sich vor, wir fahren mit dem Zug nach München und knapp nachdem wir Salzburg verlassen haben, wir sind noch nicht einmal gescheit über die Grenze drüber, bestellt die, sagt zum Schaffner zuerst schon mal Hallo und dann bestellt sie, könnte ich vielleicht ein Brötchen haben und einen Kaffee? Und mir fallen fast die Haare aus vor Schock.
Also bla bla, so schlimm ist es nicht. Aber da kommen wir eben zu meinem Vorleben zurück. Ich hatte damals, weil ich im internationalen Bereich einer Medienberatung gearbeitet habe, ich spreche schön, ja, viel mit, ja, was ist, ja, mit Deutschland telefoniert und die haben mich halt nie verstanden. Also musste ich umstellen und es war tatsächlich so, sobald die angerufen haben oder sobald ich angerufen habe, das war dann, hallo, ich hätte mal eine Frage. Das heißt, man stellt sich aufs Gegenüber ein. Das ist nichts Schlimmes.
Ja, genau. Da gibt es auch dann eine Tüte, ein Brötchen. Nein,
aber ich habe als Kind meine Ferien immer in Kärnten verbracht und dann halt kärntnerisch geredet. Mein Gott, na.
Ja, kann okay. Passieren. Ich verzeihe dir, also ich mag dich trotzdem.
Komm, Lisa, zurück zum Thema, warum erzählen wir das eigentlich
auch? Warum erzählen wir das? Naja, kommen wir mal kurz zum Schreiben.
Sehr hilfreich, gell, ja.
Das geht's ja. Wenn ich schreibe, muss ich mir immer überlegen, für wen schreibe ich. Wenn ich nur für Leserinnen in Österreich schreibe, dann kann ich hemmungslos sagen, Bauchfleck oder schreiben halt in dem Fall. Die Schweizer, habe ich festgestellt, kriegen bei dem Wort einen Lochkrampf. Die kennen einen Bauchfleck nicht. Und ich kriege einen Lochkrampf, wenn ein Schweizer Kunde zu mir sagt, da habe ich eine Hühnerhaut und Gänsehaut meint.
Also ich habe auch schon Bärenfell gehört für die Gänsehaut von einem ungarischen Studienkollegen, wobei ich nicht weiß, ob das nicht nur einfach ein Übersetzungsfehler war, keine Ahnung. Ich kann kein Ungarisch, aber quasi die Moral von der Geschichte, sobald unsere Leserinnen oder Leser nicht nur in Österreich sitzen, und das tun sie halt selten, wenn wir auf Deutsch schreiben, sondern auch in Deutschland und in der Schweiz, wird es eben spannend, weil sie dann bei gewissen Ausdrücken ein bisschen schauen wie ein Reh im Textscheinwerferlicht.
Oder wie ein Ochs vor dem Leichenbierl, wie wir in der Steiermark sagen. Da muss man entweder erklären, was gemeint ist, zum Beispiel bei Wörtern wie Jausen oder Scheibtruchen, oder das Wort so einbauen, dass es sich von selbst erklärt.
Oder man lässt es weg und nimmt eines, das in allen drei Ländern verständlich ist, wenn man weiß, welche Wörter auch wirklich gebräuchlich sind. Das kam übrigens mit dem Duden herausfinden tatsächlich oder mit Google oder auch wirklich mit ChatGPT. Und was meinst du, Lisa, wäre das nicht gerade bei Sachbüchern schlau, mit neutralen Wörtern zu arbeiten?
Ja, kann man machen. Aber dann passiert unter Umständen was richtig Doofes. Doofes, nämlich
was Doofes passiert dann?
Der Text wird brav. Er verliert seinen Charme, seine Ecken, seine Eigenheiten und vor allem die Authentizität. Heute ist richtig ausgesprochen.
Authentizität. Das ist
yes, einmal richtig. Ja. Warum? Weil er zu stromlinienförmig wird oder glatt bügelt, könnte man sagen. Oder schön oder das, was man gemeinhin darunter versteht. Ich habe einen Schweizer Kunden, der hat einen Teil seiner Videos auf Schweizerdeutsch gemacht mit Untertiteln. Und auch in seinem Buch hat er üppig Schweizer Ausdrücke drinnen wie Jockey und Erdbeere. Ich hoffe, ich habe das richtig
ausgelesen.
Jockey. Und ja, es ist teilweise heftig, aber es ist halt auch authentisch und sympathisch. Und ich finde Sprache, gerade in einem Buch, das dich repräsentiert, darf sowohl nach Herkunft duften.
Ja, und man kann sogar noch was dazulernen. Also ich finde das ja auch ganz nett, dann zu wissen, wie andere zu etwas sagen. Das heißt, die Frage ist gar nicht, ob ich ein Wort verwenden darf oder ob ich in meiner Sprache schreiben darf, sondern primär muss mir mal klar sein, für wen schreibe ich und was hat das für mich zur Folge. Das heißt, muss ich dazu was erklären, brauche ich ein Glossar und so weiter.
Genau. Stell dir vor, unser Krimi, der in Wien spielt, wäre sprachlich glatt gebügelt. Die ganzen Wiener Kieberer, Klammer auf, Polizisten, Klammer zu, würden bundesdeutsches Hochdeutsch sprechen. Das wäre irgendwie nicht echt, oder? Wir verwenden zum Beispiel Haberer und das Café heißt Euda Arabica. Es wird aber definitiv ein Glossar geben, Gemani.
Genau, Haberer übrigens sind Freunde. Wienerisch für Freunde.
Also und Euda braucht man, glaube ich, nicht.
Nein, Euda ist einfach
universell
einsetzbares Wort.
So wie in, cool.
In Wien oder auch in Österreich, in allen Situationen. Also egal, ob man angefressen ist oder böse, glücklich, frustriert, völlig egal.
Beeindruckt.
Man kann es immer verwenden. Euda. Jedenfalls habe ich mit Chatty, also ChatGPT, ein bisschen brainstormt, was den Namen dieses Cafés eben betrifft, also Euda Arabica, und Chatty hat dann begonnen, wienerisch mit mir zu sprechen, fand ich sehr lustig. Und wir bauen im Krimi auch, Achtung, Spoiler, schon ein bisschen bundesdeutsches Deutsch ein. Haben Sie das in der Tüte mitgenommen, Herr Neubauer, sage ich nur, mehr wird aber nicht verraten. Aber eben, weil es in dem Moment zu dieser bestimmten Figur passt. Es ist also nicht nur wichtig, wie wir als Autoren und Autorinnen schreiben, welche Wörter wir verwenden oder nicht verwenden, sondern auch, wenn es belletristisch ist oder auch in einem Fallbeispiel, in einem Sachbuchratgeber, wie unsere Charaktere sprechen, weil ja, das charakterisiert ja eine Figur. Und ich finde, man kann sich da immer auch am echten Leben gut orientieren. Auch zum Beispiel, wenn es um Generationen geht. Also ich bin Generation X und wir sprechen definitiv anders als die Generation Z. Also wir verstehen nur Bahnhof, wenn die zu reden beginnen. Und wenn wir unsere eigene Jugendsprache auspacken, also so urcool, urleibernd, dann schauen sie uns irgendwie an, als wären wir von einem völlig anderen Planeten und keiner will wissen, was sie sich dabei eigentlich denken.
Ist mir aber auch wurscht, weil gerade die Gen Z und die, die noch jünger sind, die sprechen halt auch oft Bundesdeutsch, weil sie sich halt schon 100.000 Millionen Videos reinzogen haben und glauben, man redet so. Aber das nur so nebenbei erwähnt. Zurück zum Punkt. Die Sprache ist also nicht, ob du lokale Sprache, Dialekt oder Ähnliches verwenden darfst, sondern ob du weißt, für wen du schreibst und warum du etwas machst. Also eigentlich wie fast immer.
Also Zielgruppe statt Bauchgefühl?
Beides. Immer beides. Und aufs Maß kommt es an. Das heißt, es sollte doch für einen Großteil der Leserinnen und Leser verständlich sein. Und es sollten nicht zu viele rein lokale Ausdrücke reinkommen. Aber es darf immer noch dir klingen.
Es ist jedenfalls nicht nur die Herkunft unserer Leser und Leserinnen wichtig, sondern eben auch das Alter, sprich auch die Generation und viele, viele andere Dinge. Deswegen ist es ja immer so wichtig, und ich glaube, wir erwähnen das in jedem Podcast, aber man kann das einfach immer erwähnen, Zielgruppe definieren.
Genau. Und wenn man weiß, dass die Zielgruppe gewisse Wörter nicht kennt, es gibt auch Infoboxen, außer es ist ein Roman, da ist jetzt eine Infobox vielleicht nicht so cool.
Ja, aber da macht man halt ein Glossar.
Ja. Es kommt aber natürlich auch immer auf den Bildungsstand an. Es kommt natürlich auch immer auf den Bildungsstand an. Im Sinne von Fach- oder Laienpublikum, da werden wir dann beim Thema Fachvokabular verwenden. Ja, nein und wenn ja, wie? Muss ich es erklären oder verstehen es die Leser und Leserinnen sowieso, weil mein Buch eben kein Sachbuch ist, sondern ein Fachbuch für die Kollegenschaft aus meinem Fachbereich.
Genau, und wir haben es vorher eh schon gesagt, in Referenz auf unseren Krimi, es ist natürlich auch vom Genre abhängig. Ich kann keinen Bayern-Krimi schreiben, ohne bayerische Ausdrücke drin zu haben. Genau, weil dann wird das Ganze unauthentisch. Oder wenn ich eben eine Figur habe, die ausländische Wurzeln hat, dass man eben auch Wörter in dieser Sprache durchaus reinnimmt, weil es ist so, und das immer wieder von der Realität abschauen, Menschen, die mehrsprachig sind, denken und reden nicht nur in einer Sprache, da kommen dann zwischendurch auch, selbst wenn sie die ganze Zeit Deutsch reden, die Wörter auch in einer anderen Sprache. Die muss man dann halt erklären oder es ist aus dem Zusammenhang eh verständlich. Also wir haben zum Beispiel in unserem Krimi eine Ermittlerin, die ist halb Italienerin, und die flucht halt gerne auf Italienisch und wird zwar im Glossar stehen, aber man erkennt es schon aus dem Zusammenhang, dass er sich einfach gerade mächtig aufregt. Und ja, bei einem Sachbuch würde ich das jetzt so nicht machen. Es sollte anders lesbar sein, also schon bei den Fallbeispielen die Charaktere oder die Figuren, die da vorkommen, auch authentisch darstellen, aber die müssen jetzt nicht in 5 Sprachen gleichzeitig fluchen, weil es um das nicht geht, weil es sondern um die Info geht, und die sollte auch jemand, der jetzt nicht 5 Fremdsprachen spricht, auch leicht verstehen können.
Das heißt, da sollte nicht ausstehen dabei.
Genau.
Apropos ausstehen. Es gibt viele Redewendungen, die auf Deutsch anders sind als auf Österreichisch. Bleiben wir gleich beim Ich stehe an. Ich stehe an. Wie sagt man das auf Deutsch?
Mir fehlt der Plan.
Es geht sie aus.
Das bekommen wir hin, das passt.
Es zahlt sie aus.
Es lohnt sich.
Das spürt's nicht.
Kommt nicht in Frage, oder? Kommt nicht in die Tüte.
Nicht in die Tüte.
So, ich muss dich jetzt einbremsen. Sonst muss ich jetzt den ganzen Tag noch übersetzen. Und ich würde jetzt gerne nochmal zu den neutralen Wörtern zurückkommen. Also es gibt so kleine Wörter, also Bindewörter sind es meistens, die sind sehr österreichisch. Auch das habe ich in meinem Vorleben, in meinem Ex-Job mitbekommen. Wir haben eben auch Kurzmeldungen geschrieben von Zeitungsartikeln, und die gingen dann aber nicht nur an österreichische Firmen und Unternehmen, sondern auch eben an Deutsche und Schweizer. Und dann gibt es eben so kleine Bindewörter wie zum Beispiel weiters, wo dann die deutschen Kollegen angerufen und gemeint haben, Entschuldigung, dieses Wort kennen wir nicht, das verwenden wir nicht, die Kunden verstehen es auch nicht, könntest du dir bitte was anderes nehmen. Also das ist schon hilfreich, weil also da leidet aus meiner Sicht die Authentizität nicht darunter, wenn man weiters weglässt und stattdessen zum Beispiel ferner darüber hinaus, außerdem oder was auch immer verwendet, dass dann eben doch deutsch globaler verstanden wird.
Danke, genau.
Bitte.
Also wenn du beim Schreiben so Wörter verwendest wie Geschirrhangerl oder Waschfleck, dann sei dir dessen bewusst, dass du gerade für einen Teil der deutschsprachigen Community in einer Fremdsprache schreibst.
Aber ein Geschirrhangerl bitte ist ein Geschirrtuch.
Was ist? Waschfleck?
Waschlappen. Waschlappen. Nein, aber das heißt auf Deutsch noch ganz anders. Waschlappen ist ist Wienerisch.
Na, Lappen ist nichts Wienerisch.
Ja, aber Waschlappen, nein, das heißt aber anders.
Na, schwerer dann
aber schon. Wenn ihr wisst, wie der Waschfleck oder der Waschlappen auf Bundesdeutsch oder Schweizerdeutsch heißt, schreibt uns doch eine Nachricht. Das ist ein Spital.
Das wäre sehr cool. Aber es ist in Wirklichkeit egal, wie du schreibst. Ob in Dialekt, in Hochdeutsch, neutral, mit Tomaten oder Paradeiser.
Oder der, die das Cola.
Wenn du unsicher bist, dann frag dich einfach, würde das für die Person, die dein Buch lesen soll, noch cool klingen?
Weil cool ist nämlich immer richtig.
Gut, das ist richtig. Richtig cool.
Voll cool.
In diesem Sinne, schreib einfach los und lass im schlimmsten Fall übersetzen.
Und sei cool dabei.
Cool.